Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Hier geht es heute um politische Mogelpackungen, um gefälschte Menschenrechtsaktionen, die Rassismus wie Flüchtlingshilfe aussehen lassen. Es geht um Popmusik, die beim zweiten Hinhören rechte Verschwörungstheorien enthält. Und es geht vor allem um Sprache, immer um Sprache, darum, wie mit rhetorischen Tricks rechte Politik gemacht wird, möglichst ohne, dass wir es gleich bemerken sollen. Politische Mogelpackungen eben.
Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Springerstiefel, Bomberjacke und Glatze. Früher, da konnte man Neonazis ja schon von Weitem erkennen. Heute, da hat sich die Ästhetik verschoben, die Ästhetik der neuen Rechten bis hin zur Rechtsextremen. Was da vielleicht für eine Strategie dahinter steckt, welche neue Ästhetik, welche neue Designidee, das hat Daniel Hornow untersucht und der hat ein Buch darüber geschrieben. Die neue Rechte und ihr Design, heißt es, vom ästhetischen Angriff auf die offene Gesellschaft. Guten Tag, Herr Hornow.
Guten Tag, Herr Raphansel.
Ja, Sie lehren an der Kunsthochschule in der Universität Kassel und haben so einen Forschungsschwerpunkt Kulturwissenschaften, Designwissenschaften. Und mit diesen Seminaren, die Sie da geben, hängt auch dieses Buch zu kommen. Was war der Anlass?
Genau, also ein Anlass war tatsächlich ein Seminar, das ich gegeben habe an der Kunsthochschule in Kassel. Da ging es ja eigentlich um das Design der neuen rechten Bewegung. Und das Ziel war mal herauszubekommen, ja, zu welchen ästhetischen Strategien neurechte Bewegungen greifen, um politischen Erfolg einzufahren, um sich quasi in der Öffentlichkeit auch breit zu machen und ja, letztlich in die Mitte der Gesellschaft zu kommen. Und so war das der eine Auslöser. Der andere Auslöser war eigentlich nochmal ein eher grundsätzlicher, nämlich sich überhaupt mal um die neurechte Ästhetik zu kümmern. Es gibt ja viele Bücher über ja die politikwissenschaftliche Perspektive auf das Thema oder eine soziologische. Und ich wollte jetzt nun mal eine ästhetische darauf richten.
Und das wickeln Sie in verschiedenen Kapiteln mit verschiedenen Sujets ab. Und das ist eine ziemliche Mischung. Also da geht es um Tassen mit rechten Sprüchen drauf. Es geht um Wahlplakate, um Online-Kampagnen. Es kommt auch ein Online-Kochkurs vegan für Neonazis vor. Das ist ein ziemlich breites Spektrum. Was für eine übergreifende Frage hatten Sie denn, um das zu untersuchen?
Ja, eigentlich genau das, nämlich das breite Spektrum der ästhetischen Äußerungsformen zu erfassen, sich jetzt eben nicht nur auf eine Strategie zu konzentrieren, wie beispielsweise in einer professionellen parlamentarischen Arbeit, wo es dann darum geht, ja, sage ich mal, bestimmte Plakatkampagnen oder so zu lancieren, sondern mir war schon daran gelegen, das ganze Spektrum einer neurechten Bewegung zu erfassen. Das beginnt in Online-Gruppen, in bestimmten Zirkeln, die sich vor allem auf Social Media konstituieren. Das geht auch bis hinein in harte rechtsextremistische Kreise und das zieht sich eben bis hinein in parlamentarische Kontexte. Und sozusagen so wollte ich eben ja diese verschiedenen Darstellungs- und Erscheinungsformen beobachten.
Was verstehen Sie dann da unter Design? Also bei diesen Tassen, da sind dann so Sprüche drauf, deutscher Ureinwohner und dergleichen, da geht es wirklich um das rein äußerliche Design. Aber wenn Sie jetzt von Foren sprechen oder von Auftritten von Politikern, was verstehen Sie da unter Design?
Also mir geht es immer um die Erscheinung in diesem Buch. Immer um die Frage, wie positionieren sich diese politischen Bewegungen in einem öffentlichen Raum? Und das können Konsumprodukte sein. Tatsächlich gibt es so eine Art Konsumkultur innerhalb der neuen Rechten. Man kann das an der Mode studieren, aber eben auch an so Gimmick-Produkten, die Sie jetzt angedeutet haben. Das zieht sich aber auch bis hinein in Online-Portale, die natürlich auch in einer bestimmten Weise gestaltet und ja in dem Sinne designt werden. Und somit auch zur Imagebildung letztlich dieser Bewegung beitragen.
Und was haben Sie da rausgefunden? Gibt es da irgendeine Gemeinsamkeit?
Ja, die Gemeinsamkeit ist, dass man sich von einer klassisch-faschistischen Ästhetik, dass man sich davon sehr, sehr konsequent lösen möchte, dass man eigentlich versucht, eine Ästhetik zu schaffen, die aus einer offenen, pluralen Gesellschaft kommt, Man versucht eigentlich die offene Gesellschaft nicht mehr ästhetisch zu konfrontieren mit sozusagen ihrem ästhetischen Gegenteil, sondern man versucht, die Stilprinzipien, die in der Gesellschaft schon angelegt sind, aufzugreifen, um eben diese Gesellschaft von innen heraus zu verändern. Für mich ist das Vordringen der neurechten Bewegung, das hatte ich eben vor allem an diesen Designbeispielen auch zu zeigen versucht, für mich ist dieses Vordringen keines, das Gesellschaft quasi vom Rand angreift, sondern das Problematische und aus meiner Sicht auch Gefährliche liegt darin, dass jetzt Ästhetiken gefunden werden, die aus der Gesellschaft die Gesellschaft von innen heraus umzustülpen versuchen.
Das heißt, diese unglaubliche Einfallslosigkeit von solchen Spruchtassen, die ich jetzt zum dritten Mal erwähne, die könnte sogar Absicht sein, um ganz normal und eben auch ein bisschen langweilig auszusehen?
Genau das würde ich unterstellen. Es geht darum, ein Stilprinzip, das eben bei solchen Tassen, die mit solchen Sprüchen belegt werden, aufzugreifen und den rechten Extremismus über solche Darstellungsformen zu normalisieren. Also diese Designintelligenz, die sich darin ausdrückt, zeigt sich nicht darin, dass ganz besonders avancierte Gestaltungslösungen gefunden werden, sondern die Intelligenz zeigt sich eher darin, dass vorhandene, schon etablierte Gestaltungskonventionen nun mit radikal anderen und radikalen politischen Inhalten gefüllt werden.
Und dabei wird ja teilweise auch die politische Ästhetik des liberalen, weltoffenen Gegenmodells kopiert. Also Sie haben da Kampagnen abgebildet, zum Beispiel, dass Rassismus als Flüchtlingshilfe verpackt wird, das reaktionäre Frauenbild wird als Feminismus verkauft, der Angriff auf die liberale Demokratie wird verkauft als Schutz der Demokratie. Können Sie mal eine dieser Kampagnen vielleicht rausgreifen und daran beispielhaft erklären, wie das ästhetisch aufbereitet wird?
Also beispielsweise könnte man jetzt das bei dieser Alternative Help Association, das ist eine Vereinigung, die aus der identitären Bewegung hervorgeht, zeigen. Das ist im Grunde genommen der Versuch, diesen rassistischen Ethnopluralismus, der in der neuen Rechten zelebriert wird, hoffähig zu machen. Da hat tatsächlich die identitäre Bewegung so eine Pseudo-NGO-Organisation gegründet, fährt nach Syrien, sammelt Spenden ein, versucht dann vor Ort eine Arztpraxis aufzubauen oder irgendwelche Busverbindungen wieder instand zu setzen. Und das alles unter der Maßgabe, ein ethnopluralistisches Programm umzusetzen, also dafür zu sorgen, dass Kulturen nicht durchmischt werden. Und wenn man sich die Instagram-Accounts oder den Facebook-Account oder die eigens eingerichtete Homepage und deren Design jeweils anschaut, dann fällt es ersichtlich schwer, hier noch substanzielle Unterschiede zu anderen NGO-Organisationen auszumachen. Also man hat eigentlich den Eindruck, hier wird sehr Gutes unter der Maßgabe eines pluralistischen Weltbildes getan. Tatsächlich geschieht genau das Gegenteil. Man versucht, durch eine liberale, pluralistische Ästhetik ein ausgrenzendes, rassistisches Weltbild zu setzen und zu fundieren.
In der Tat, bei diesen Screenshots, die Sie da auch abbilden, ich habe auf den ersten Blick das gar nicht gesehen, dass das jetzt eine rechtsextreme Kampagne ist. Ja. Ist das in Ihren Augen eine große strategische Stärke, dieses Anlehnen an das Bestehende, an das Etablierte, oder ist es gleichzeitig auch eine Schwäche, weil das ja eine gewisse Abhängigkeit ist?
Genauso würde ich das sehen. Es ist zunächst einmal keine Neuerung. Rechte Bewegungen haben schon immer versucht, sich quasi an das Bestehende anzulehnen und das Bestehende mit seinen eigenen Mitteln zu schwächen und zu untergraben. Gleichzeitig drückt sich darin eine Abhängigkeit aus. Man ist dann auch an das Bestehende angewiesen. Und so endet eigentlich auch mein Buch mit einem Plädoyer, das Bestehende und ja eine liberale, offene, ästhetische Kultur wertzuschätzen, sie vor allem auch durch Analysen transparent zu machen und sie eigentlich als einen kulturellen Gewinn anzuerkennen und somit auch immer wieder neu zu begründen. Das ist eigentlich so der Plädoyer-Impetus dieses Büchleins.
Und dieses Büchlein, das hat Daniel Hornhoff geschrieben und es trägt den Titel »Die neue Rechte und ihr Design vom ästhetischen Angriff auf die offene Gesellschaft«. 140 Seiten, die kosten 19,99 Euro und sind bei Transkript erschienen. Vielen Dank, Herr Hornhoff.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Xavier Naidoo, der verbreitet antisemitische Verschwörungstheorien. Aber er ist natürlich kein Antisemit, das erklärte dann vor Gericht. Andreas Gabalier, der singt spießigen Heimatkitsch. Aber dass eins seiner Plattencover viele an ein Hakenkreuz erinnert, das hält er dann doch für Unsinn. Und die Auschwitz-Witze von Rappern wie Kollega und Farid Bang, nun ja. Der Kulturjournalist Jens Balzer, der hat ein Buch geschrieben über den Zusammenhang zwischen Pop und Populismus. Und er ist ziemlich überrascht darüber, wie überrascht alle tun. Das hat Jens Balzer erklärt, als er hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast war.
Das Buch beginnt mit diesem Kollega- und Farid-Bang-Skandal beim Echo 2018, mit diesen inkriminierten Zeilen über die Auschwitz-Insassen, über die da schlechte Gags gemacht wurden. Wenn man sich das mal ansieht, wie überrascht alle waren, dass da jetzt auch sowas wie antisemitische und auch diese extrem sexistischen Inhalte im Mainstream sich plötzlich verankert haben, dann stellt man ja fest, wenn man näher hinguckt, irgendwie, wir haben einfach nicht genau das verfolgt, was da in den letzten Jahren passiert ist. Also tatsächlich ist es so, dass wenn man das in der Geschichte gerade so des deutschen Straßenrap zurückverfolgt bis Anfang der Nullerjahre, dass dieser enorme Boom des Sexismus und Antisemitismus und
der Homophobie. Aber wie hängt das denn mit Rechts zusammen? Also gerade Straßenrap würde man ja jetzt aufs Erste hören, nicht unbedingt mit der im Erstarken der neuen Rechten zusammenbringen.
Das mag schon sein irgendwie, aber ich glaube sehr, dass man sich auch da aus diesen klassischen Rechts-Links-Lagern erstmal verabschieden muss, weil natürlich sind Homophobie und Sexismus keine emanzipatorischen Strategien. Und natürlich ist es so, dass Rapper wie Bushido, Kollega und Farid Bang die gleichen Weltbilder und ideologischen Einstellungen vertreten wie die AfD. Das wird bloß von der linken Popkritik immer ungerne so miteinander in Beziehung gesetzt, weil es politisch nicht korrekt ist und weil natürlich die einen irgendwie von den anderen auch diskriminiert werden. Aber am Ende des Tages, das wäre eine der Thesen des Buches vielleicht, irgendwie haben gerade die migrantisch geprägten Deutschrapper der Nullerjahre als nützliche Idioten der neuen Rechten gedient, weil sie dabei geholfen haben, deren reaktionäre Weltbilder in der Popkultur zu implementieren.
Jens Balzer sagt das. Und das ganze Interview, das finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Und sein Buch Pop und Populismus, das gibt's in jeder Buchhandlung. Für 17 Euro in der Edition Körber erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Donald Trump, der überschüttet seine politischen Gegner ja nicht nur mit Hass und Häme, was ja in dieser krassen Form ungewohnt genug wäre für einen Präsidenten der USA. Er spricht und twittert aber oft auch auf dem Niveau eines Sechstklässlers. So sad. Ist ihm die Sprache einfach egal? Die Übersetzerin Bérangère Viennot, die verzweifelt schier an ihrem Job, seitdem sie diesen Wortwust des Donald Trump ins Französische übertragen muss. Und ganz klammheimlich hat sich dabei ihr ein Verdacht eingestellt, dass nämlich der Präsident womöglich nicht aus Wurstigkeit so brachial mit Sprache umgeht, sondern weil er es nicht besser kann. Martin Tschechne.
Abgehackte Sätze, frei mäandernde Gedanken, kaum einer, der zu seinem Ende findet. Wörter, die selten mehr als zwei Silben umfassen. Die Reduktion der Welt auf Schwarz und Weiß, Gut und Böse, auf bedingungslose Unterwerfung oder entfesselte Attacke. Wer den Reden des amerikanischen Präsidenten mit ihren marktschreierischen Superlativen, ihrer egozentrischen Hybris und ihren vulgären Beleidigungen auch nur ein paar Minuten Gehör schenkt, der kommt schnell zu dem Schluss, dass sie genau das gar nicht sind. Nämlich Reden, sondern nur deren Abbild. Die Vortäuschung einer Kulturform, die dem, der da seine Fetzen und Fragmente raushaut, tatsächlich unerreichbar fern ist. Wer sie aber übersetzen soll, dem steigt schon mal die kalte Wut auf.
Seit Donald Trump an der Spitze der freien Welt steht, habe ich das Gefühl, jeden Tag einen Schlag ins Gesicht zu bekommen.
Seit 20 Jahren übersetzt Bérangère Viennot politische Analysen, Rede und Fachtexte aus dem Englischen in ihre französische Muttersprache. Sie weiß um die Nuancen der Stilistik und die Strategien des Diskurses. Sie prüft gewissenhaft den Kontext einer Mitteilung und bedenkt, dass selbst schlichte Begriffe ihren Sinn verändern können, wenn sie quer über den Atlantik reisen. Denn Viennot ist ein Profi im diplomatischen Geschäft der Übertragung von Botschaft und Bedeutung. Sie bewegt sich mühelos zwischen Ebenen und Niveaus der Sprache, sie erkennt verborgene Absichten, den Subtext hinter einem Text und weiß, dass manchmal auch ein vermeintlicher Fehler eine wichtige Nachricht enthält. Nur bei Donald Trump stößt sie immer wieder an ihre Grenzen.
Strengt er sich nicht an, weil er keine Lust hat? Schließlich ist er Präsident und kann tun und lassen, was er will. Oder weil er nicht dazu in der Lage ist. Ist er sich überhaupt bewusst, dass er deutlich unter der Ausdrucksweise eines durchschnittlich gebildeten Erwachsenen, geschweige denn eines amerikanischen Präsidenten, bleibt? Ja, macht sich Donald Trump als einziger keine Sorgen über die von ihm verkörperte Veränderung?
Auf Seite 89 ihres Essays scheint die Sprachforscherin zu kapitulieren. Eines ihrer Kinder sei Legastheniker, platzt es da aus ihr heraus. Es leide also an einer spezifischen Schreib- und Leseschwäche. Die nächsten Absätze widmet sie ihren Anstrengungen, das ansonsten durchaus neugierige und begabte Kind auch ohne die Kulturtechnik des Lesens zum Erfolg im Leben zu führen. Es scheint nebenbei zu funktionieren. Das Kind macht sich gut. Genau in diesem Bezug auf ihr privates Umfeld aber wird ihr klar, dass sie auch für ihr Forschungsthema Donald Trump Konzepte braucht, die über eine beschreibende Analyse der Sprache hinaus die Ursachen des Phänomens erklären. Bérangère Viennot bleibt da vorsichtig. Sie weiß, dass sie fremdes Terrain betritt. Sie weiß auch um den Streit, den die Berufsverbände der Psychologen in den USA darum führen, ob Ferndiagnosen ohne persönlichen Kontakt fachlich möglich und ethisch vertretbar sind. Doch sie hat einen Verdacht gefasst. Und von nun an ist ihr die Freude anzumerken, mit der sie Belege sammelt und hinblättert. Die Neigung des Präsidenten, etwa das Manuskript einer Rede zu verlassen und frei nach Schnauze zu extemporieren, seine Weigerung, Akten zu studieren, sein hilfloses Herumgeeiere auf die immer wieder gern gestellte Frage, welche Bücher er lese. Viennot aber aus der Geschichte ihres eigenen Landes mit den Entgleisungen absolutistischer Herrscher vertraut, zählt zwei und zwei zusammen und verkündet ihre Vermutung. Der erste Mann der Vereinigten Staaten, der Führer der sogenannten freien Welt, womöglich kann er nicht richtig lesen. Sie drückt es behutsam aus, wenn sie andeutet,
dass Trump nicht nur unter einer Aufmerksamkeitsstörung leidet, sondern womöglich auch an einer leichten Legasthenie.
Damit aber legt die Sprachforscherin erst richtig los, wenn sie etwa die erratischen Entscheidungen des Präsidenten, seinen offenkundigen Mangel an Bildung, seine peinlichen Verfehlungen und die bösartigen Attacken gegen jede Form von Kritik oder auch nur Zweifel nicht als persönliches, sondern als strukturelles Phänomen betrachtet. Als folgerichtigen Ausdruck eines nationalen Mythos, der seit den Pilgervätern im 17. Jahrhundert darauf beruht, sich über andere zu erheben und sie zu bekehren. Viennot, die erstens Spaß an kraftvoller Formulierung hat und zweitens eben Französin ist, spricht vom Amerikanischen als einem verlogenen Traum und bezeichnet die Unabhängigkeitserklärung mit ihrem Bekenntnis zum Recht auf persönliches Glück als erste offizielle Bestätigung einer Alternativrealität und damit als erste Fake News der jungen Nation.
Gewiss. Amerika ist stets ein Land gewesen, wo sich die Rockefellers, Carnegies oder Menschen wie Bill Gates quasi aus dem Nichts hocharbeiten konnten. Aber auch das Land derer, die hoffnungsfroh und hungrig aufgebrochen waren, um weder Öl noch Gold noch eine einträgliche Idee zu finden. Das Land der kleinen Weißen, des White Trash, der in Reservaten zusammengepferchten Indianer, der Sklaven und ihrer Nachkommen, das Land der schwarzen Opfer der Segregation, der Lynchjustiz und eines bis auf den heutigen Tag unausrottbaren Rassismus.
Kein Anlass also zum Spott. Und Schadenfreude ist ein sehr vergängliches Vergnügen. Donald Trump sei kein Unfall der amerikanischen Geschichte, stellt Bérangère Viennot klar. Und selbst wenn er als Person zurücktritt oder zurückgetreten wird, bleibe er der Ausdruck einer Moral, die sich in anderen Figuren und vielleicht abgewandelter Form fortschreiben wird. Nicht nur in den USA, auch in Brasilien, Ungarn, der Türkei, in Italien und Österreich haben sie sich längst auf den Weg gemacht.
Und auch in Deutschland wären sie gerne an der Macht. Und deshalb sehen wir uns gleich an, wie es denn um die Sprache der neuen Rechten hierzulande bestellt ist. Martin Tschechne war das gerade über die Sprache des Donald Trump von Bérangère Viennot. 154 Seiten für 18 Euro erschienen bei Aufbau.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Es ist wirklich immer dasselbe. Erst wird rhetorisch die Grenze überschritten, also zum Beispiel Schüsse gegen Flüchtlinge gefordert oder der Holocaust zum Vogelschiss erklärt. Dann wird halbherzig zurückgerudert und falls die Kritik dann immer noch weitergeht, naja, dann erklärt man eben sich selbst zum Opfer. Tausendmal erprobt und ja, sehr oft hat es auch geklappt. Warum die rhetorischen Tricks der neuen Rechten zwar eigentlich ziemlich durchsichtig sind, aber eben trotzdem oft funktionieren, das untersucht der Schriftsteller Enno Stahl in seinem Buch »Die Sprache der neuen Rechten – Populistische Rhetorik und Strategien«. Und mit diesem Buch ist er jetzt zu Gast in der Lesart. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ja, Sie haben natürlich noch eine Menge mehr untersucht als diesen Dreiklang, aber bleiben wir trotzdem kurz bei dem. Also erst ständiger Tabubruch, Gleichzeitig permanente Selbstverharmlosung und dazu dann noch diese beleidigte Weinerlichkeit. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist leider ein sehr logisches Modell mittlerweile geworden. Das passt deswegen sehr gut zusammen, weil unsere Gesellschaft eben nicht effektiv reagiert darauf. Viele Sachen werden extrem aufgebauscht, wenn sie so gesagt werden, wodurch dann eben diese Reaktion erfolgen kann, ja, hier darf man nicht mehr sagen, was man sagen will, also bin ich ein Opfer. Man müsste da teilweise sachlicher vorgehen vielleicht, nicht so sehr verteufeln, aber auf der anderen Seite sehr viel stärker vielleicht auch mit Gerichten, mit Anzeigen und so weiter vorgehen gegen die neue Rechte.
Das ist ja ein Ratschlag, den Sie am Ende Ihres Buches geben. Die kleineren Tabubrüche vielleicht eher liegen lassen, die größeren da widersprechen, aber vor allem Anzeige erstatten. Verstehe ich das richtig?
Ja, ganz genau. Leider haben wir natürlich in der Vergangenheit, der jüngeren Vergangenheit gesehen, dass das nicht immer so erfolgreich war. Es sind ja gerade Dokumentationen gewesen über Parlamentarierinnen, die aufs Übelste mit sexuellen Hassreden verfolgt wurden und fast alle diese Anzeigen, die die dann gestellt haben, eingestellt wurden. Also da muss man sich schon mal wirklich überlegen, was da schief läuft. Also entweder stimmt im Rechtssystem irgendwas nicht, also vielleicht auf Seiten der Richter, oder aber die Gesetzeslage ist nicht ausreichend definiert und dann müsste die Politik da was tun.
Ich habe jetzt gerade so ganz lapidar schon erwähnt, die kleineren Tabubrüche ignorieren und die größeren nur da widersprechen. Das ist ja ein Problem der Grenzziehung. Das ist ja auch ein tägliches Dilemma, zum Beispiel auch in den Medien. Ignoriert man den Vogelschiss, wird er legitimiert und widerspricht man, hebt man ihn damit noch auf die Bühne. Können Sie erklären, wo Sie da diese Grenze ziehen würden, wo widersprechen und wo ignorieren?
Also natürlich soll man nicht auch kleinere Tabubrüche einfach hinnehmen, sondern eben denen auch widersprechen. Aber diese Tabubrüche dienen ja dazu, ein Erregungspotenzial anzuzapfen. Und wenn man ihnen dann das gewährt, in jedem Fall, dann ist man eben in die Falle der Populisten gelaufen.
Wie dieses Erregungspotenzial gezielt aufgebaut wird, das untersuchen Sie sehr anschaulich auf verschiedenen Ebenen. Einmal auf der eher intellektuellen Ebene rund um zum Beispiel den Verleger Götz Kubitschek und die Szene rund um sein Institut und seinen Verlag. Dann aber eben auf der parlamentarischen Ebene der AfD, auch auf der Straßen- und Vulgärebene von Pegida. Und Sie analysieren an einem Beispiel der AfD, wie Sprachoperationen generalstabsmäßig durchgeführt würden. Und dann nehmen Sie das Beispiel des Begriffs der Fachkräfte für Messerattacken. Können Sie erklären, was Sie da meinen, dass die generalstabsmäßig solche Begriffe setzen und weiterbauen?
Ja, also das wird irgendwo mal fallen gelassen von einer Politikerin, meinetwegen Alice Weidel, die das als erste sagte, dass es eine Messereinwanderung gäbe. Nicht Masseneinwanderung, sondern Messereinwanderung.
Klingt so ähnlich, ja.
Ja, genau. Das ist eben dann solche leichte Verschiebung, die sich dann dadurch auch ein bisschen im Hirn der Hörer festsetzt. Und dann wird das immer wieder aufgegriffen von anderen Politikern. Das wird dann in den verschiedenen rechten Medien, die es gibt, immer wieder aufgegriffen, bis dann irgendwann auch irgendwelche Organe des gemäßigten demokratischen Diskurses das plötzlich aufgreifen, das Thema. Und dann geht das unter Umständen in die gesamte Diskursfeld in Deutschland ein und damit ist dann ein Thema gesetzt, was wirklich in vielen Köpfen einfach den Eindruck erweckt, es gibt mittlerweile sehr viele Gefahren durch Messerstecher, die durch die Migration hervorgerufen worden sind, wofür es eigentlich gar keinen Beleg gibt.
Das ist jetzt ein Beispiel der AfD gewesen. Sie zitieren aber auch den Chef der Identitären, Martin Sellner, eine Gruppierung, die mittlerweile als rechtsextremistisch eingestuft ist, mit dem Satz, wer die Begriffe definiert, der bestimmt das Denken und damit das Tun. Ist das ein bisschen größenwahnsinnig oder ist das wirklich so?
Nö, das ist ja schon immer so gewesen eigentlich. Das ist ja, das sagt ja dann nur, was immer der Fakt war. Wer die Begriffe bestimmt, der bestimmt eigentlich auch das, was wir denken sollen. Das ist zu Zeiten der Französischen Revolution der Fall gewesen mit Voltaire und Rousseau und anderen. Und das ist eben das Bemühen der neuen Rechten mittlerweile, eine Metapolitik zu betreiben, also im Bereich der Kultur, in der Sprache, neue Wertsysteme zu setzen und Begriffe umzumodeln, teilweise Nazi-Begriffe neu zu definieren und wieder in den Diskurs zu bringen, in anderer Bedeutung, also verschiedene Strategien anzuwenden, um einfach so eine Diskurshoheit zu erreichen. Und die sind da leider sehr erfolgreich gewesen in letzter Zeit.
Sprachlich bewegt sich das, was Sie analysieren, auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Ich habe jetzt schon Martin Sellner und die Identitären genannt. Ich habe jetzt schon Pegida und AfD genannt, auch das Institut von Götz Kubitschek und seinen Verlag. Und das ist ja ein sehr unterschiedliches sprachliches Niveau. Die einen bemühen sich um Intellektualisierung und die anderen reden wirklich einen vulgären, brachialen Rassismus. Kann man da überhaupt von so einer einheitlichen Sprache der neuen Rechten reden?
Na, ich glaube, das ist tatsächlich ein strukturelles Gefüge. Es ist so, dass der Kreis um Götz Kubitschek seit wahrscheinlich schon 2 Jahrzehnten mittlerweile daran arbeitet, durch die Übernahme zum Beispiel linker Theoreme von Gramsci ein Theoriegebäude zu entwickeln und bestimmte Begriffe zu prägen für Dinge, die die Rechten eben als Notstände in der Gesellschaft sehen. Diese Begriffe werden dann von beispielsweise der AfD aufgebracht und popularisiert. Also massentauglich dargestellt, fernab von jeglichem theoretischen Hintergrund. Und die Pegida ist dann nochmal eine Verallgemeinerung dessen. Fakt ist aber, dass all das, was wir bei AfD und Pegida sehen, letztendlich auch schon mal vorgedacht worden ist auf einem intellektuell höheren Niveau, was dann eben in verschiedener Weise verbreitet wird und verbreitert.
Enno Stahl über die Sprache der neuen Rechten, populistische Rhetorik und Strategien. 208 Seiten für 14,90 Euro. Erschien im Alfred Köhner Verlag. Dankeschön.
Bitte, gerne.
Und weil Rechtspopulisten so oft etwas ganz anderes sagen, als sie meinen, wenn sie ihren Hass rhetorisch als Sorgen verkaufen zum Beispiel, deswegen habe ich gleich noch eine Autorin eingeladen, die die Ursachen des rechten Hasses als Psychologin untersucht. Denn wer weiß, wer die inneren Ursachen kennt, der kann ja vielleicht auch ganz anders darauf antworten.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Es wird mehr gelacht im Bundestag, seitdem die AfD dort eingezogen ist. Das hat eine digitale Analyse der SZ über das erste Halbjahr der AfD im Parlament ergeben. Allerdings ist das kein fröhliches Lachen, sondern Hohngelächter. Der Spott hat zugenommen und die offene Häme. Woher kommt der Hass, also sowohl im Parlament als auch auf der Straße? Dieser Frage ist die Psychologin und Journalistin Anne Otto nachgegangen. Und so heißt auch ihr Buch, Woher kommt der Hass? Die psychologischen Ursachen von Rechtsruck und Rassismus. Guten Tag, Frau Otto.
Ja, guten Tag, Herr Rapanzel.
Ja, wenn man sich so rechtsextremen Hass ansieht, dann kommt der ja ziemlich selten wirklich logisch daher. Diese sogenannten Sorgen, die sind dann oft aufgebauscht, Tatsachen werden ziemlich verzerrt, wirklich absurde Verschwörungstheorien werden da geglaubt. Also um die wirkliche, echte Wirklichkeit da draußen scheint es ja nur sehr bedingt zu gehen, sondern mehr so um irgendeine Wirklichkeit da drinnen im Herzen und im Kopf. Also welche Funktionen erfüllt das? Woher kommt dieser Hass?
Wie Sie es ja schon gerade angedeutet haben, ist die emotionale Komponente unglaublich wichtig, dass bestimmte Emotionen bedient werden und zu diesem Hass gehören. Der Hass, woher der kommt, dazu gibt es verschiedene Theorien. Das eine ist, dass sehr viele Psychologen davon überzeugt sind, dass viel mehr Menschen nach wie vor autoritären Haltungen und autoritären Einstellungen anhängen. Das heißt, dass sie also autoritären Gehorsam befürworten und auch autoritäre Aggression. Und das bedeutet, dass die bereit sind, Schwächere abzuwerten, das vollkommen in Ordnung finden, das auch brauchen, um ein stabiles Weltbild zu haben. Oder es ist im Prinzip so, dass so eine autoritäre Einstellung, dass das nicht einfach irgendwie eine politische, rationale Einstellung ist, sondern dass es eben auch ein inneres, emotionales System ist, das anspringt und bedient wird.
Also andere abwerten, um sich besser zu fühlen. Jetzt geht es in der Lesart heute um die Sprache der Rechten. Und dieses Gefühl, andere abwerten zu wollen, das wird ja rhetorisch auch angestachelt noch. Ich lese da von Ihnen so Begriffe wie Gefühlsbefreiung oder großer kleiner Mann-Rhetorik. Was ist das?
Das sind eigentlich Begriffe, die auf Analysen von Adorno sogar zurückgehen. Der Trick der Gefühlsbefreiung, da bezieht sich Adorno im Prinzip auf Reden eines Hasspredigers und sagt, dass diese Aufforderung, lasst euren Gefühlen freien Lauf, seid doch mal wütend. Ja klar, seid ihr frustriert. Dass das eine Aufforderung ist zur Aggression. Die Leute in den Reden sind emotionalisiert und sagen dann, tut es mir nach, seid genauso aggressiv.
Es ist völlig okay, sich gehen zu lassen.
Genau, es ist okay, sich gehen zu lassen.
Und diese große Kleiner-Mann-Rhetorik?
ist sicherlich sowas in der Art, dass man sagt, ich bin selbst eigentlich ein einfacher Mensch. Gleichzeitig habe ich mich aber ermächtigt, ich habe mich getraut, ich bin über meinen Schatten gesprungen. Und dieses Spiel mit diesem, ich bin eigentlich einer von euch, aber ich bin einer, der sich rausgehoben hat, der auch ein bisschen heldenhaft sich traut. Das ist diese große kleine Mann-Rhetorik. Hm.
Wenn die Emotionen da jetzt so viel wichtiger sind als echte Sachargumente, das heißt aber auch, wenn man dagegen argumentieren will, kommt man mit Argumenten nicht weit, oder?
Nein, auf keinen Fall kommt man da mit Argumenten weit. Und je geschulter die Leute sind, je mehr sie diese Rhetoriken inhaliert haben und auch ganz bewusst einsetzen und auch ganz bewusst einsetzen, um ihre Wähler auf diese Weise von sich zu überzeugen, eben komplett argumentationsfrei und rein emotional, umso weniger kann man mit denen überhaupt noch diskutieren.
Ich finde an Ihrem Buch sehr schön, es hat am Ende so einen richtigen Leitfaden auch. Das heißt, Sie haben Theorieteile, aber dann eben auch sehr, sehr praxisnah, wirklich mit so erstens, zweitens, drittens, was kann man denn jetzt tun? Und in diesem Leitfaden, da machen Sie auch diese Unterscheidung auf, die Sie jetzt gerade schon angedeutet haben. Ist das ein Amateur oder ein Politprofi? Das heißt, da muss man sehr unterschiedlich reagieren?
Würde ich sagen, ja. Und das würden jetzt auch alle, sagen wir mal, Kommunikationstrainer oder Leute aus Initiativen, die sich damit beschäftigt haben, würden das auch bekräftigen. Es ist so, wenn man sich jetzt als Bürger vorstellt, ich möchte mit jemandem diskutieren, der eine andere Meinung hat, dann ist es im Prinzip so, dass man gegen einen AfD-Politiker, sag ich mal, der das seit Jahren trainiert, auf eine bestimmte Weise zu sprechen, überhaupt gar keine Chance hat. Da haben andere Politprofis, die sich damit schon auseinandergesetzt haben, weitaus mehr Chancen. Wo es aber Sinn macht, sich auseinanderzusetzen, das ist im eigenen Umfeld, der eigene Freundeskreis, die eigene Familie oder auch dieses Freunde-von-Freunden-Ding. Da kann man einhaken und anfangen auch zu diskutieren, weil die Leute sind nicht geschult, sondern die schnappen ja meistens was auf und geben das dann weiter.
Und da soll man sich dann so Fragen stellen wie, wen hast du vor dir oder wie gesprächsbereit ist dein Gegenüber?
Ganz genau. Also es gibt eine Einteilung, die geht auf die Initiative Kleiner 5 zurück. Das ist ein Verein, die haben sich zum Ziel gesetzt, die AfD unter die 5%-Hürde zu drücken. Und zwar durch Diskussionen mit anderen und durch Überzeugungsarbeit und politische Diskussionen. Und die haben so eine Einteilung gemacht. Es gibt einerseits Verunsicherte, die reden was nach oder die haben auch bestimmte Überzeugungen, aber mit denen kann man reden oder da kann man so Fragen stellen wie, ja, wie kommst du da drauf oder seit wann denkst du überhaupt so? Und wenn man darauf halbwegs ernsthafte Antworten kriegt, im Prinzip dann wieder mal echte Emotionalität. Ja, wovor hast du Angst oder was ist los eigentlich? Ja, dann kann man auch weitersprechen und versuchen, eine Argumentationsbasis zu finden. Wenn die Leute allerdings nur provozieren wollen und von Thema zu Thema springen, das ist ja irgendwie so eine beliebte Technik, dann kommt man nicht weiter, kann man nur im Prinzip sagen, okay Leute, du springst von einem Thema zum anderen, das funktioniert so nicht. Und was auch sehr schnell auftaucht, sind menschenfeindliche Äußerungen oder irgendwelche Komplettabwertungen. Dann ist es natürlich so, dass man sagen kann, so, du verletzt hier Grundrechte und so auf diese Weise möchte ich nicht mit dir diskutieren.
Ein Tipp ganz am Ende des Buches, der hat mich fast ein bisschen überrascht. Und zwar hört man ja ansonsten häufig, man sollte so ein positives Narrativ erheben. Man sollte erzählen, wie man sich das Zusammenleben vorstellt, die hohen und hehren humanistischen Ideale hochhalten. Ich lese mal bei Ihnen am Ende, das muss oft gar nicht funktionieren. Man sollte eher mit einem Negativnarrativ kommen, nämlich mit dem Satz, ich möchte nicht in einem Land leben, in dem ... Warum ist das besser?
Positive Utopien und die Vorstellung davon, wie ein bestmögliches Zusammenleben aussieht, das ist unheimlich angreifbar. Also es ist nicht nur, dass alle Leute sich die ideale Welt anders vorstellen, sondern es ist auch angreifbar von den Gegnern. Wenn man jetzt einen Minimalkonsens nimmt, also ich möchte nicht in einer Welt leben, wo solche Hassverbrechen wie Halle möglich sind. Da wird man ganz viel Konsens, sogar bei politischen Gegnern, hinbekommen. Und von da aus kann man gucken, wie kann man das erreichen. Da wird man vielleicht unterschiedlicher Meinung sein, aber es wird nicht sofort zu dieser Polarisierung kommen.
Ich habe das vorhin schon gesagt und das ist jetzt auch deutlich geworden, das ist wirklich ein alltagstaugliches Buch, aber eben auch mit vielen theoretischen Teilen, wo Sie zusammengetragen haben, was auch andere schon erforscht haben. War Ihnen das von Anfang an so klar, dass Sie das so aufbauen wollen oder hat sich das dann so entwickelt?
Also diese ganzen Theorien, ich finde sie wahnsinnig interessant und auch aufschlussreich. Oder mir hilft es auch, wenn ich verstehen kann, warum bestimmte Sachen emotional funktionieren. Aber für mich reicht das nicht. Und deswegen finde ich dieses ganz klare, diese Rückbesinnung auf das, was jeder tun kann, total wichtig. Unter anderem auch, weil natürlich Selbstwirksamkeit oder ein Gefühl, selbst etwas tun zu können, ja auch die Demokratie fördert.
Das sind Tipps aus dem Buch »Woher kommt der Hass?« von Anne Otto. Und der Untertitel, der lautet »Die psychologischen Ursachen von Rechtsruck und Rassismus«. Und da wird schon klar, dass wir jetzt nur über einen kleinen Ausschnitt des Buches gesprochen haben. Den Rest kann man nachlesen. 272 Seiten für 22 Euro erschienen beim Gütersloher Verlagshaus. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Rapphansel.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.